Der wollen wir mal gucken. Ja, er ist ein Teeshow. Heißt eigentlich zeigen. Der Nagaya sagte, Vortrag heißt vortragen. Und dann rannte er mit seinem Teekisaku durch die Gegend. Das heißt, man muss das zeigen, nicht nur was sagen. Und es gibt drei Formen von Teeshow. Die erste Form versuche ich heute mal. Ich hoffe, dass ich da nicht bei bleibe. Nämlich, man liest einen Text vor. Da sind sie alle groß. Jeder Professor hat vom anderen was abgeschrieben und liest das dann, zeigt das dann, nicht? Und so einen Text vor. Und das war's dann. Die Gefahr besteht dann, dass man einschläft. Denn man kann es ja selbst zu Hause auch lesen. Das zweite Form, das machte, also das erste, da war der Lasalle-Einleitmeister. Der hatte also einmal Texte für 7 Vorträge und die hat er in jedem Session gehalten. Man wusste genau, an welchem Tag er was hatte und wo er war. Ja, und das zweite, das ist anders. Das machte die Pabasha Damaroshi, nämlich, dass sie die Texte der Tradition schon nahm, aber mit ihrer eigenen Erfahrung würzte. Dass man sagt, die glaubt da nicht dran, sondern die weiß das, weil sie es auch erlebt hat. Und das ist natürlich eine ganz andere Dramatik, das ist natürlich ganz klar. Und Annemarie und Gabi und ich weiß nicht, wer da noch bei war, ich zum Beispiel, haben das oft erlebt, nicht? Und Nagaya war noch anders. Der hatte überhaupt gar keinen Text, sondern der sagte dann demjenigen, der das so organisierte, flink, 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 alle für Teeshow fertig machen, flink, 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 alle rein. Es kommt bei ihm aus dem Bauch. Und dann hat er 2 Stunden geredet, ohne ein Dings in der Hand, nicht? Ohne ein Blatt in der Hand. Das war natürlich die Spitze. Was ich mache, weiß ich nicht, mal das, das letzte, das kann ich nicht. Und ich wäre überheblich. Ich sage es bloß, dass diese 3 Dinge zusammenkommen, dass man was zeigen, irgendwo was zeigen muss, irgendwo was zeigen. Und wenn es nicht klappt, dann hält man sich an Texten fest, so wie ich das jetzt mache. Und zwar vom Laozi. Für diejenigen, die jetzt gerade fragen, wer war das noch? Laozi lebte in China 500 vor Christus, zu der Zeit, als Shakyamuni Buddha in Indien lebte. Und zur gleichen Zeit, 500 vor Christus, war eine wichtige so Jahrhundert, auch im Westen. Da ist durch Sokrates sozusagen die griechische Philosophie auf ihren Höhepunkt gekommen und hat dann letztlich die Wissenschaft vorbereitet. Und bei den Christen war es so, dass die Zeit der Propheten war. Und durch die Prophetenzeit hat sich dann diese Messias-Gedanke entwickelt, sodass also in dieser Zeit sehr viel passiert ist, was heute noch wirkt und miteinander zusammengeht. Und in China ist es so gewesen, als Bodhidharma nach China brachte, der kam, brachte den Buddhismus aus Indien. Und dieser verband sich mit Laozis Philosophie, dem Daoismus in China, sodass man da manchmal sagt, also, das ist Zen ist eigentlich eine Verbindung von Buddhismus und Daoismus in China. Und er hat nicht viel geschrieben, nur ein Buch. Also seine ganzen Weisheiten stehen hier drin. Vor 10 Jahren habe ich das auch schon mal besprochen mit euch. Ne? Und um aber zu sagen, aus welcher Not oder aus welchem Anlass er das hat, wird von ihm berichtet eine Legende, dass er das Land aus Enttäuschung verließ und auch als Pensionär, hätte ich beinahe gesagt, also er war 70 Jahre, und dass ein Wärter, ein Zollbeamter ihn fragte, ob er noch was zu verkaufen hätte. Und dann hat er das Buch aufschreiben lassen von seinem Diener oder Begleiter, und das ist ein berühmtes Bild von hier, kann man nicht gut sehen, ist auch nicht so wichtig, wo er da auf dem Ochsen sitzt und China flüchtet. Und ein zweiter ist davon Bedeutung, der diese Legende wieder publik gemacht hat, das war Bertolt Brecht. Ein berühmter Dichter des 20. Jahrhunderts, ein Deutscher, der ja Also ich bin in konservativen Gymnasium groß geworden. Die sagten alle, ein Kommunist. Und nachher sagte der Deutschlehrer, ach, er konnte doch was. Aber er war nicht, aber es stimmte, er ist in die DDR gegangen, aber hat sich da auch verkracht. 1953, als dann der Aufstand der Arbeiter war, hatte sich auf die Seite der Arbeiter gestellt. Also ein ehrenwerter Mann, der zwischen allen Weltanschauungen hin und her tanzte, um glaubwürdig zu sein. Und diese Legende, die ich hier vorlese, jetzt über den Laoze, die der Bertolt Brecht verfasst hat, das hat er 1938 gemacht. Das war mein Geburtsjahr, aber da hat er nicht dran gedacht. Er hat gedacht, es war Not. Er musste aus Deutschland raus, vor Hitler fliehen und war, glaube ich, in Dänemark. Ich weiß ja, ich habe es mal gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, habe ich vergessen, wo es war. Auf alle Fälle war er in Not. Und diese Not, die der Bertolt Brecht damals erlebte, die hat er dann das Anliegen auch beim Laoze wiedergefunden, dass man miteinander verbinden. Und verbinden heute mit unserer Not, mit dem Ukraine-Krieg. Ja? Wir wissen alle nicht, wie das weitergeht. Wie das noch alles hingehen soll, was soll man da machen? Und deshalb lese ich mal hier in aller Ruhe in diese Legende vor. Als er 70 war und war gebrechlich, drängte es den Lehrer doch nach Ruhe. Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gürtete den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig. Denn es wurde dies und das so, die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las, Weißbrot nach dem Augenmaß. Freute sich des Salz noch einmal und vergaß es, als er ins Gebirge den Weg einschlug. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases kauend, während er den alten trug. Dem ging es schnell genug. Nicht? Das ist die Zeit, nicht? Dann Pensions, Alter. Doch am vierten Tag im Felsgebirge hat ein Zöllner ihnen den Weg verwehrt, Kostbarkeiten zu verzollen. Keine. Und der Knabe, der den Ochsen führte, sprach, er hat gelehrt. Und so war auch das geklärt. Doch der Mann in einer heiteren Regung fragte noch, hat er was rausgekriegt? Sprach der Knabe, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Dass er nicht des Tages Licht verlöre, trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre. Da kam plötzlich Fahrt in unseren Mann und er schrie, hey da, du halt an. Was ist das mit dem Wasser, Alter? Hielt der Alte, interessierte dich? Sprach der Mann, ich bin der Zollverwalter. Doch wer wen besiegt, das interessiert auch mich. Wenn du es weißt, dann sprich. Schreib mir's auf, das Tier ist diesem Kinde, sowas nimmt man doch nicht mit sich fort. Da gibt es doch Papier bei uns und Tinte und ein Nachbar gibt es auch, ich wohne dort. Nun, ist das ein Wort? Über seine Schulter sah der Alte auf dem Mann Flickjoppe, keine Schuh und die Stirne eine einzige Falte. Ach, kein Sieger trat da vor ihm auf ihn zu. Und er sagte, er murmelte, auch du? Eine höfliche Bitte abzuschlagen war der Alte, wie er schien, zu alt. Denn er sagte laut, die was fragen, die verdienen Antwort, sprach der Knabe. Es wird auch schon kalt. Gut, ein kleiner Aufenthalt. Und von seinem Ochsen stieg der Weise 7 Tage, schrieben sie zu 2 7 Tage. Und der Zöllner brachte Essen und er fluchte nur noch leiser mit den Schmugglern in der ganzen Zeit. Und dann war es soweit. Und dem Zöllner händigte der Knabe eines der Morgens 81 Sprüche ein. Und mit Dank für eine kleine Reisegabe bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Sagt jetzt. Kann man höflicher sein? Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat's ihm abverlangt. Habe ich früher schon mal vorgelesen. Einige können sich erinnern, ne? Ja, das ist, er war gebrechlich, er war 70. Und er hatte natürlich, wie heute Medizin, ich bin über 80 und die andere Marie auch. Warum? Weil wir von den Ärzten künstlich aufrechterhalten werden, nicht? Das gab es damals nicht. Er war gebrechlich und er brauchte seine Ruhe. Ja? Und dann, wir würden sagen, ging in Pension sozusagen, allerdings ohne Geld. Ja, aber er ging auch gerne, denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu. Und er gehörte dir den Schuh. Tschüss, hier habe ich nichts mehr zu sagen. Das muss man auch auf den Hintergrund von Bert Brecht sehen. Es waren schlimme Zeiten. Und das muss man auch auf dem Hintergrund von heute sehen. Das passt genau in unsere Zeiten. Es sind schlimme Zeiten. Es ist nicht so, wir leben immer noch so in einer, wie soll ich sagen, in einer Wohlstandsluftblase und merken gar nicht, dass die Zeiten immer schwierig waren. Ja, irgendwo habe ich im Internet gelesen bei den Klimafrage, wenn alle Menschen, das gönnen wir denen doch, so leben könnten wie wir Deutschen, dann brauchen wir 3 Weltkugeln. Dass man mir vorstellt, kann man sich vorstellen, was auf dem Rest der Welt los ist. Und die Touristen merken es auch nicht, denn die kommen nur in Lande, wo es schön ist. Und das andere wird dann abgenabelt, da geht man nicht so hin. Man fährt nach Neuseeland, früher nach Kalifornien und ich weiß nicht wo, mal eine Nordlandreise. Aber wer fährt schon in die Ukraine, wer fährt schon in die nordamerikanischen Staaten und wo auch immer, wo das Elend wirklich herrscht, nicht? Und ich weiß von einer Dame, die war nach Brasilien gefahren, im Urlaub, vor Jahren. Und da sagte die Stewardess, ja, können Sie nicht ein bisschen anders anziehen? Haben Sie eine andere Garderobe dabei? Ja, wieso, was wollen Sie? Ja, sind Sie so schick, wieso? Ja, ich möchte, dass Sie wiederkommen. Wenn Sie nach Rio fährt und mit so schöner Kleidung kommt, dann wird es erstmal ausgeraubt, ne? So ungefähr. Und Susanne weiß da auch was von, sie hat in der Favela gearbeitet. Und heute kommt es uns ein bisschen näher, so passt das hier auch gut. Naja, aber andererseits, er war in Ruhe, ne? In Pension, nicht? Er hätte mal gesagt, ja, er machte seine Reise. Er brauchte dies und das, fast nichts. Nicht das Büchlein hat er mitgenommen. Und er freute sich des Tals und vergaß es im Gebirge, als er ins Gebirge den Weg einschlug. Ja, und auch der Ochse freute sich, es war so himmlisch. Ich kann mich erinnern, als ich endlich in Pension war, am nächsten Tag habe ich eine Wanderung gemacht, den Neckar lang. Da war man so richtig gut, eine neue Zeit, nicht? Und er auch verlas den ganzen Schrott, jetzt reicht es mir, ich habe gelehrt. Und er war einigermaßen vergnügt. Wenn dann nicht so ein Zollbeamter dazwischen kommen, die haben ja immer Fragen, nicht? Zu verzollen. Ja, hat nichts, wieso? Ja, er hat gelehrt. Welche Lehrer haben schon was zu verzollen? Sind keine Millionäre, nicht? Das passt die Zeit auch hier auch genau. Und wie es so oft ist, über Lehrer wird immer gern geflaxt, nicht? Da wird dann gedacht, ja, hat er was beigebracht? Hat er was entdeckt oder so? Nicht? So ungefähr, so locker steht ja auch hier, nicht? Ja? Hat er was rausgekriegt? Da kommt der Knabe und sagt, ja, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen, wie heißt das da, Stein besiegt. Du verstehst, das Harte unterliegt. Das sagen wir mal der Baerbock und dem Putin und dem Peter Formschlag. Ja, letztlich verstehen wir es nicht, obwohl wir es manchmal erleben dürfen. Und diejenigen, die es erleben, werden dann und dafür wirken, die werden dann als Helden bezeichnet. Ja? Das Weiche unterliegt, ich denke immer an diese Journalistin, der im Pferd das Harte unterliegt, das Weiche sieht, die Dame, die da im Fernsehen in Russland auf einmal protestiert hat während der Sendung mit dem Klacker. Das war so eine Dame, die glaubt, dass das Weiche siegt. Und vielleicht wird es auch wieder siegen, wissen wir nicht. Ne? Und dann ist auch so, in Deutschland war es so, nachdem die Wende war, vor jetzt schon wieder 30 Jahren, ne? Da hieß es ja, wie heißt das, zu Flugscharen, wie heißt das? Schwerter zu Flugscharen, Flugschein zu Schwerter. Nee, wie war das?
Schwerter zu Flugschein.
Und das andere, das hast du mir geschrieben, wie hieß das noch? Mit dem Nie wieder Krieg, oder wie hieß das?
Hab ich nicht geschrieben.
Hast du mir eine E-Mail geschrieben?
Aber da stand ja nicht drin, keine Ahnung. Nie wieder Krieg?
Nee, das war noch anders. Weil wir ohne Waffen.
Gewaltlos?
Frieden schaffen ohne Waffen, so. Ja. Frieden schaffen ohne Waffen. Da hat er mir kurz vorher noch eine E-Mail geschrieben. Frieden schaffen ohne Waffen. Da haben wir so stolz, die DDR besiegt und Frieden schaffen ohne Waffen. Das haben wir nicht gemacht. Das hat der Gorbatschow gemacht. Hätte nicht nachgegeben, hätten wir es nicht machen können. Sonst wären die russischen oder sonstige Panzer gekommen, nicht? Oder von Amerika die gleiche Richtung. Ja? Da ist immer hart auf hart, hart auf hart, hart auf hart. Nicht? Und dann, wenn hart auf hart ist, dann bricht dann irgendwas. Nicht? Und hier heißt es, das weiche Sicht. Ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich sage das jetzt gerade, weil du vorgestern mir die E-Mail geschrieben hast. Ja, der Jesus hat auch gekämpft. Der hat im Tempel hat er die Klamotten da rausgeschmissen, die Verkäufer. Zufällig habe ich früher Theologie studiert und Bibelwissenschaft. Und ich habe da noch in Erinnerung, ich kann es jetzt nicht nachweisen, weil ich die Bücher hier nicht habe, sonst würde ich dir die Fan-Testamente. Das stimmt nicht. Das ist in der eine geschichtliche Erinnerung an den Jesus von Nazareth. Das heißt also, die ersten Berichte von Jesus von Nazareth wurden 70 nach Christus geschrieben, also 40 Jahre nach dem Tod. Mal da ein Buch, mal da ein Buch, mal da ein Buch. Das letzte war das Johannesevangelium, das war 100 Jahre nach dem Tod. Und da kann man jetzt genauer nachsehen. Da heißt es also, mein Haus ist ein Bethaus. Beim nächsten Mal, er schmiss die Sachen vom Dings. Mein Bauer, er hat es zu eurer Höhe gemacht. Und so weiter. Zum Schluss hat er die Peitsche genommen. In den anderen Evangelien steht da gar nicht drin. Ja, das ist Interpretation. Annemarie sagt doch immer, wenn ich vom Nagaya erzähle, vorsichtig, hat er das wirklich gesagt? Natürlich hat er das gesagt. Allerdings, wie ich das verstanden habe. Ja. Und so ist das natürlich auch da bei den Mykonen, wie die das verstanden haben. Alle 40 Jahre anders. Der eine in Rom und der andere woanders, der andere war Jude und so weiter. Das heißt, also es ist keine objektive Darstellung und von da aus gesehen ist die Jesusforschung zu kompliziert. Und viele berufen sich, auch Jesus hat mir die Peitsche genommen. Das war ja nicht ein Kapitalismusstreit, das waren ja Opfergaben. Wenn die in den Tempel kamen, dann opferten die. Und zwar opferten die, damit den Gott, den Jahwe, damit der Jahwe wieder Liebe zu ihnen ist, weil was Böses getan haben. Das heißt, sie mussten bezahlen, Opfer. Und was nahmen da? Ja, was hatten die da? Ein paar Hühner und Tauben, die sie brachten. Ja, das waren keine großen Kapitalisten. Nicht? Aber der Jesus hat eine andere Interpretation. Und damit kann man ihn mit dem Jesus, mit dem Buddhismus vergleichen. Nämlich, man braucht keine Opfer, um seine Sünden loszuwerden. Den armen Kerl da befriedigen mit guten Dingen. Für den Jesus war in der christlichen Sprache die göttliche Nähe so existent, da brauchte man nicht erst opfern, damit der einem gnädig ist. Genauso wie im Buddhismus. Da ist es nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen Opfergaben geben, damit uns irgendeine göttliche Buddha-Naturwacht erlöst, sondern die sogenannte Erlösung ist immer da. Die göttliche oder spirituelle Transzendenz oder Buddha-Natur oder wie man es immer nennt, ist immer da. Bloß das Pech ist, wir merken es nicht, weil es an uns liegt. Das ist das Problem an der Sache. Wir haben die Tore geschmiedet, nicht Götter, die man erst versöhnen muss. Deshalb war der Jesus da so grausam, angeblich. Aber so grausam, wie es in der Bibel steht, war er bestimmt nicht. Ja? Und da kann man so sehen, wie das geht. Nicht? Aber Frieden schaffen ohne Waffen ist ein besonderes Problem. Hier kommen wir darauf zu sprechen. Da heißt es dann hier, der Zöllner interessierte sich schon dafür, denn er ist ein Beamter. Er muss für den Staat Geld einsammeln und darf vor den Kröten, die er einsammelt, auch noch ein bisschen behalten. Also waren Zöllner immer interessiert, hohe Abgaben abzuverlangen in der alten Zeit, damit sie auch noch was übrig haben. Nicht? Und deshalb interessiert ihn das schon, dass das auch anders geht. Nicht? Das ist sehr schön gesagt, wirklich. Soll ich da noch was zu sagen? Ja, der Alte. Der interessiert sich dafür. Guckt ihn an und sagt, auch du, so ein alter Joppe hat er an und so, das war keiner, der Gewinne machen wollte, der Gewinne machen konnte. Das war ein armer Däubel wie die meisten Menschen auf der Welt. Und der interessiert sich. Ja, da ist es ja, ja. Ja, dann, Herr Fuchs, muss man noch was machen. Und dann war der sofort dabei, das hören wir uns auf. Wir haben mal was zu schreiben, sie nicht? Sind ja Beamte, nicht? Das ist klar. Also, der junge Mann, dann lasse ich, schreibt mal auf, was der Alte dir erzählt. Und dann haben die dann gearbeitet und 81 Kapitel gemacht. Die sind hier drin. Aber allerdings, wir haben sie auf Deutsch. Ja, und dann ist auch interessant, was er sagt, nämlich, er sagt es nicht jedem. Der Laozi sagt es nicht jedem. Nicht deshalb, weil er hochnäsig ist und sagt, du bist noch nicht so weit, warte erstmal auf deine nächste Wiedergeburt. Sondern wenn man eine, wie sagt der Shakyamuni Buddha, wenn man ein Geschenk, man kann dem, keinem Menschen, dem Hausherr kann man kein Geschenk abgeben, wenn der Hausherr nicht zu Hause ist. Das heißt, wenn der Postbote kommt und sagt, ich habe jetzt das Lotto und der Betreffende ist gerade auf Reisen, dann kannst du ihm das nicht abgeben. Und sie ist auch hier, wir sind nicht bereit zu empfangen. Das ist unser Problem. Und er gibt dann auch nur für den, der wirklich empfangen will, der wirklich eine brennende Frage hat. Und das ist eigentlich in einer echten Religion überall so. Da gibt es zweierlei. Einmal diejenigen, die aus Konvention von Papa und Mama gelernt haben und Priester mit schönen Uniformen und so weiter. Das ist auch gut, hier nichts dagegen. Die werden dann vertröstet auf Hoffnung und so. Aber dann gibt es noch welche, die wollen jetzt ganz genau wissen, was steckt dahinter, entweder ganz oder gar nicht. Früher mal, darf ich sagen, vor Jahren, vielen Jahren, hatten wir eine Dame gehabt, die waren sehr schön und da darf ich mal sagen, was total anonym ist und die hier nicht mehr bei uns ist. Nicht? Wütend. Wenn nicht in diesem Semester, in diesem Session was passiert, komme ich nie wieder. Und hat da einen Auftrag gemacht. Bums. Am letzten Abend hat sie was erlebt. Sie hat total brennend gesucht. Und weil sie danach suchte, so wie dieser auch danach suchte, dann öffnet sich was. Wenn ich nicht suche, sondern nur sage, ach, es war ganz schön, wenn ich noch so ein religiöses Wellness-Erlebnis habe, dann klappt das nicht, nicht. Vor allem darf nichts Böses passieren, nicht? Es soll alles sehr schön sein. Das geht nicht, nicht? Und so war es dann hier auch, dass es dabei rauskam, genauso wie bei uns. Man muss es ihm entreißen. Ich hatte, ja, ich glaube, ja, alle haben es, glaube ich, gekriegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Sonja es auch gekriegt hat, weil ich es im Verteiler hatte oder nicht. So einen kleinen Aufsatz geschrieben über Ukraine und habe da auch Feedback gekriegt. Und da stellt sich heraus, dass, wie hat der Kanzler das gesagt, Herr Kanzler Schmidt, sagte, ändern, was man ändern kann, was man nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinnehmen. Und das Dritte ist, das Erste mit dem Zweiten nicht verwechseln. Das heißt also, nichts ändern und mit Gelassenheit hinnehmen, lass die anderen das machen, das ist es nicht. Und umgekehrt, wenn man nichts ändern kann, ist das Quatsch, sich die Weile den Kopf einzuhauen, was nicht geht. Aber diese Gelassenheit wird von vielen so gesehen, als ob, ja, dann kann man nichts machen. Das ist keine Gelassenheit. Sondern wenn wir richtig sitzen, dann kommt die Gelassenheit mit einer großen Kraft zustande. Mit einer großen Kraft zustande. Nämlich der schwingende Atem, wir haben mal gestern den fließenden Atem, wenn wir dafür müssen. Mit dieser Kraft kann ich alles. Kann ich mich ermorden lassen, kann ich jemandem helfen, kann ich nie in Verzweiflung geraten, kann ich meine Ängste verlieren und dann kann ich wirklich handeln. Alles andere klappt dann doch nicht. Das ist immer so halbe, halbe. Früher haben mich die Jugendlichen gefragt, wie konnten unsere Großväter den Hitler unterstützen? Wie konnten die das tun? Ich sage, ja, 95% hatten Angst, dass sie ihren Kopf verlieren. Nicht? Wenn du die Schnauze aufmachst, Entschuldigung, ja, dann brauchst du gar nicht mehr sprechen, weil du im Gefängnis bist, im KZ und so. Wir wissen ja, wie das so gewesen ist. Ja, aber. Ist noch langsam, vorsichtig. Ihr seid Industriekaufleute? Ja, wir werden Industriekaufleute. Ja, im Unterricht war es ja in der Schule. Dann ja, stellt euch mal vor, im dritten Lehrjahr dürft ihr schon verantwortliche Tätigkeiten machen. Und ihr entdeckt mit eurer Fachkenntnis, die ihr schon habt, der Chef hat den Staat um 50.000 D-Mark, war das damals, betrogen. Finanzamt vorbei. Da geht ihr doch hin, weil das ja ungerecht ist, weil das Geld gebraucht wird für die Allgemeinheit. Geht ihr doch zum Chef hin und sagt, Herr Direktor, Sie haben sich vertan. Der Direktor würde dann sagen, junger Mensch, wie lange wollen Sie noch arbeiten bei uns? Werden Sie dann übernommen? Und dann so ein langes Gesicht. Ja, das ist was anderes. Ich dachte, wenn der da noch nicht mal den Mund aufmacht, dann nehmt eure Großeltern nicht übel, wenn sie aus Lebensangst den Mund nicht aufmachen können. Es ist einfach, der Mensch hat einfach Angst und nicht die Freude. Dann kann er nicht im Gleichmut leben. Und deshalb machen wir hier Sinn, dass wir ein bisschen oder viel von diesen Ängsten verlieren, dass es einfach so wegschwimmt. Nicht wie gestern der Rumi sagte, ne? Halt den Kopf unter Wasser, dann kommen die Säcken nicht oder die Hornissen nicht. Unter Wasser heißt ja nicht sich verkriechen, sondern die Kraft aus dem wahren Geist, aus der in unserem Unbewussten liegt, der wir wahrnehmen und damit leben. Also insofern bin ich eigentlich traurig, den Aufsatz geschrieben zu haben, jedenfalls nicht zu Ende geschrieben zu haben. Habe ich den Zettel dabei? Nö, habe ich nicht, ist egal. Ich war im Film mit Annemarie zusammen. Wie hieß er noch? Mission Joy. Mission Freude. In schwierigen Zeiten. Der lief jetzt letzte Woche. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch läuft. Ja. Hat noch jemand ihn gesehen? Nee, nicht? Du hast gehört?
Genau, er läuft noch.
Hast du ihn gesehen?
Nee.
Der läuft noch. Na, wenn er nach Hause kommt, dann bombt den. Und zwar ist das dann ein Gespräch von zwei alten Leuten, nämlich Dalai Lama und Bischof Tutu aus Südafrika. Bischof Tutu war derjenige, der die Apartheidspolitik entscheidend durch seinen Satz, seine Predigten und so weiter als Bischof beendet hat und danach, als die Apartheidspolitik dann beendet wurde, eine Versöhnungsgeste gemacht hat. Das heißt, Organisationen, dass die ehemaligen Verbrecher sozusagen mit den ehemaligen Gefolterten, schwarz und weiß, nicht, sich an einen Tisch setzen und sich austauschen und sich versöhnen. Und das ist sehr große, eine ganz große Wichtigkeit gewesen. Und der und der Dalai Lama, da brauche ich nicht viel von erzählen, mit 19 Jahren kann man ja eben, muss das fliehen. Und die sind beide alt, waren 80 Jahre. Der Dalai Lama wollte nach Südafrika, aber die Behörden haben ihn nicht gelassen. Und dann ist der Tutu zu ihm nach Indien gefahren. Und dann haben die sich unterhalten. Nur Humor. Zwischendurch Szenen, was für ein schweres Leben sie gehabt haben. Aber zwischendurch nur Humor. Also das ist wirklich, du lachst in die Hause gerade mit der Faust ein auf den Hintern oder auf die Beine. Es ist wahnsinnig. Ja, wie die so eine Freude haben können, dabei haben sie doch das größte Leid erlebt. Und die haben auch betont, das kommt nicht von selbst. Da muss man viel verlieren. Und Mandela, der ja ein Zeitgenosse und Mithandelnder von Tutu war, der war in seiner Jugend revolutionär. Der wollte mit Gewalt. Ja, dann landen sie im Gefängnis. Und ist 27 Jahre im Gefängnis gewesen und ist 27 Jahre geläutert worden. Und kam nachher als ein friedlicher Mensch zurück und sagt, wir schaffen es nur ohne Gewalt. Aber erst musste er selbst 27 Jahre dann läutern. Es gibt auch einen dokumentarähnlichen Film von ihm, wo gesagt wird, ein Wärter, ein Gefängniswärter hat ihn sozusagen auf den Weg gebracht. Ja, so lange geht das. Das ist nicht einfach so, ach, wir haben heute mal Vergnügen. Nein, sondern das ist eine Freude, die jenseits ist von unseren Hornissen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wenn wir in diese Tiefe reinkommen, dann sind die Hornissen auch keine Hornissen mehr, sondern Freunde. So wie ich das erlebt habe in meiner Jugend, wo ich, habe ich schon extra mal erzählt, große Ängste haben musste vor Hunden. Und dann stellte sich heraus, als ich keine Angst mehr vor Hunden hatte, hatten die Hunde keine Angst mehr vor mir. Und so geht das in allen Leben. Sobald ich jemanden als einen Feind vermute, habe ich ihn zum Feind gemacht. Wenn ich ihn als Freund vermute, in dem Moment in der Begegnung, durch meine Art, wie ich bin, verschwindet etwas von der Feindschaft von dem anderen. Und es ist nicht, es ist ganz klar, auch in der Politik, so wie das im Augenblick geht, machen beide Seiten große Fehler. Es ist nicht sehr zu denken, wir da hinten ist ein Böser und wir sind die Guten. Nur einer hat das anders gesagt, gerade derjenige, mit dem ich nichts zu tun habe, nämlich der Papst Franziskus. Der sagte, was soll das Bellen der NATO vor den Türen der Russen? Tatsächlich bei der Wende sind die über den Tisch gezogen worden. Und die NATO rückte immer weiter vor. Eine große Bedrohung. Die Russen kann nur, der Feind kommt aus dem Westen, von Napoleon, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Leute sind vor den Toren. Und die haben natürlich eine geschichtliche Angst vor dieser Stärke und dem Westen. Selbst als beim Zen war das so, da war einer nach der Wende dann gekommen aus Petersburg und hat einen Zen-Menschen von unserer Schule da besucht, der gut Russisch konnte und so. Der sagte, der lebte nur vor Aggression. Erstmal fand er keinen Wodka. Der zweite war, er konnte es nicht ertragen, dass ein Land, das den Krieg verloren hat, so reich ist, dass die Russen sozusagen zu 80% so leben, wie wir vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, auf den Dörfern und so. Nur die Großstädte sind natürlich, ne? Und von der man muss sehen, und das schürte Ängste. Das heißt, der eine hat vor dem anderen Angst und dann kommt die Aufrüstung. Und wenn selbst diese Generale schon sagen, jetzt allmählich müssen wir aufhören, sonst verderben wir alles. Wir müssen uns die Chancen, die Gesprächsbereitschaft auch für einen, der nicht will, zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir stark sind, aber wir müssen auch zeigen, wir halten die Hand offen und nicht zu einer Faust. Und das gilt aber nicht nur in der großen Politik, das gilt für uns alle. Allerdings zugegeben, Frieden schaffen ohne Waffen geht nicht. Es sei denn, man ist ein Jesus oder ein Peter oder ein Martin oder einer, der Zen macht, dass er aus purer Freude, so wie die beiden da in dem Film sagen, aus purer Freude anders ist. Bloß diese Freude müssen wir uns erst entöffnen. Das heißt Buddha, Natur, Erleuchtung und so weiter. Dass wir ein Leben führen, dass wir souverän sind in allen Schwierigkeiten. Die Roshi-Schrei hat zwar gesagt, im Chaos Gleichmut zeigen, richtig, aber durch diesen Gleichmut kommt bei uns eine Zone, etwas von uns auf, was wir nicht ahnen, dass wir sind. Und dann können wir Frieden schaffen, dann können wir handeln. Auch der Rumi hat es gesagt, nicht den Kopf verstecken, sondern wenn du vor diesem Atem des Wassers, oder wie er es nennt als Orientale, wenn du davon beleckt bist, und die Orientalen haben wenig Wasser, insofern ist das ein sehr gutes Symbol, ja, dann gehst du nachher aus dem Wasser raus und du bist dieses Wasser und es gibt keine Hornisse mehr. Die Hornissen sind wir selbst, wir erzeugen uns unsere eigenen Hornissen. Und es geht darum, wenn wir friedlich werden wollen, heißt es Frieden zeigen, dadurch, dass wir wirklich Frieden geworden sind. Und nicht erst warten, bis der andere nachgegeben hat. Dann gibt es das Theater. Und ich persönlich, ganz realistisch würde sagen, das dauert noch Jahrhunderte, bis wir das kapiert haben, ja. Der Lao Tzu hat gelehrt und dann war er alt und ist gegangen und gesagt, es waren mal wieder Zeiten. Es waren wieder Zeiten, wo sie nicht kapieren. Aber das heißt nicht den Kopf in den Sand stecken, das heißt das Beste tun. Und der glücklichste Mensch ist derjenige, der vergessen hat, dass er glücklich sein will. Aber wenn er irgendjemanden wurde in dem Film auch gesagt, eine Freude gemacht hat, dann schlägt das wunderbar wieder zurück. Das ist unser Leben. Ich wünsche uns, dass wir in diese Richtung gehen. Ich gebe zu, ich habe in dieser Richtung noch eine ganze Menge zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja? Aber zumindest das Tun ist das Lassen. Das Tun ist wirklich das Lassen. Nicht, lass dir nichts gefallen. Pass auf, lass dir nicht bescheißen. Das ist so unsere Rede. Nee, nee. Lass dir mal alles gefallen. Lass dich mal richtig bescheißen. Ich weiß, so bei einer Verhandlung war mal so, dass eine Frau sagte dem Bankbeamten, ja, bescheißen Sie mich nicht, lass mich nicht bescheißen. Nee, lass dich mal ruhig bescheißen, mal sehen, ob es geht. Wenn du ihn auslachst, dann geht's besser. Aber wir müssen erst zum Lachen kommen, ein ehrliches Lachen. Ja, ein ehrliches Lachen. Und dazwischen liegen viele Tränen. Wir wissen, bei jedem Session, auch in diesem Session, irgendjemand hat auf mal große Schwierigkeiten. Da bricht die Welt zusammen, ist eine Hölle. Und dann, wenn wir eifrig sitzen, dann wird es anders, von Tag zu Tag, vor allem in unserem täglichen Leben. Wer nur zum Session kommt und morgens nicht eine halbe Stunde sitzt oder eine andere Zeit am Tag, denn der fällt dann wieder raus. Nicht? Das ist alles klar. Wir müssen an dem Fluss bleiben, sodass wir der Fluss werden, dass wir es gar nicht mal merken. Denn Nagaya sagte, er macht 24 Stunden Sazen am Tag. Der Obermeier, sein Assistent, sagte, der sitzt den ganzen Tag nicht auf der Erde. Ja, was denn? Er macht ja wirklich Sazen. Und zwar bei jeder Zeit, ob er kochte, ob er redete oder so. Er war dauernd in der Mitte. Es gab für ihn nicht sitzen und nicht sitzen. Das war ein Fluss gewesen. So wie der Rumi das geschrieben hat, nachher gehst du aus dem Fluss raus und bist der Fluss. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diese Richtung einen Schritt weitergehen. Einen guten Tag. Jetzt machen wir Knien draußen. Ja?